Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute sprechen wir über einen, ich finde, der beeindruckendsten Menschen so in diesem philosophisch-psychologischen Umfeld, zumindest mal des 20. Jahrhunderts, Viktor E. Frankl. Und ich steige ein mit der Joker-Frage. Weißt du, wofür das E steht?
Nein.
Ich wusste es. Irgendwann kommt der Tag, wo ich dir noch was beibringen kann. Es steht für Emil. Hm. Er hieß wohl Viktor Emil Frankl. Aber wir wollen in dieser Folge wie immer einsteigen oder wenn wir uns über spezielle Philosophen und Psychologen unterhalten, mit deinen Top 3 Zitaten, die du am stärksten oder die du besonders verbindest, man muss ja gar nicht werten, mit der jeweiligen Persönlichkeit. Welche Zitate von Viktor Frankl haben dich besonders beeindruckt?
Also da ist erstmal eines, das für seine ganze Philosophie oder seine ganze Psychiatrie, seine ganze Anschauung von Psychotherapie steht, dass der Mensch ist eigentlich darauf aus, Sinn zu erfüllen und Werte zu verwirklichen. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Also er ist ja der Begründer der sogenannten Logotherapie und Existenzanalyse. Also die Frage nach dem Sinn stand in seinem Zentrum seines ganzen Lebens und seiner ganzen Arbeit. Und seine Grundthese war, dass sehr viele psychische Erkrankungen und Leiden darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen in ihrem Tun keinen Sinn mehr sehen. Das drückt dieses Zitat eigentlich sehr schön aus.
Oder umgekehrt, dass das Allerwichtigste ist, Sinn zu finden in jeder Situation.
Ne? Genau, das ist die andere Seite der Medaille. Genau, ja. Also sehr wichtig, Werte zu verwirklichen. So hat er es genannt. Er kannte dann auch 3 Werte, schöpferische Werte, also dass man etwas tut oder Kunst, Erlebniswerte, dass man die Natur genießt, überhaupt genießen zu können. Und das andere sind Verhaltenswerte, Haltungen, innere Werte, also dass man so Vorstellungen hat, eine Orientierung hat, so ein inneres Wertegerüst.
Und wir kommen ja dann gleich noch auf seine biografischen Hintergrundinformationen. Er, glaube ich, hat ja eben vorgelebt, dass auch in allerdunkelster Zeit einem dieses Sinngefühl über die schwierigsten Phasen tragen kann. Und hat sich, glaube ich, auch sehr stark damit beschäftigt, Menschen, die in besonders schwierigen Situationen sind, eben durch wieder zu vermittelnden Sinn aus diesen Krisen, aus diesen Löchern wieder herauszuholen. Aber wir wollen nicht springen. Ich bitte dich um dein zweites Zitat.
Ja, das knüpft daran an. Also das, was ich gerne zitiere, ist ein kurzes Wort. Er sagte, man kann aus jeder Tragödie einen Triumph machen. Dabei hatte er auch ein Wort, aus jeder Tragödie einen Triumph machen. Also er vertraute der Kraft des Geistigen, der Vorstellungen. Wir können durch unser Mindset und durch unser Verhalten aus allem etwas ziehen, aus allen etwas Gutes machen. Und er hat auch viel Kraft durch diese schreckliche Erfahrung, die er und seine Familie im Dritten Reich machen mussten, hat er seine ganze Philosophie geschöpft. Ich finde auch seinen Lebensmut, seinen Überlebensmut und auch seine Theorie da verfeinert oder ausgebaut und hat aus diesem schrecklichen Schicksalsschlag wirklich etwas Großartiges gemacht. Er hat dabei an ein Wort Goethes gedacht, der sagte einmal, es gibt keine Situation, die man nicht veredeln könnte, entweder durch Leisten oder durch Dulden. Ja, das entsprach der Vorstellung von Viktor Frankl. Also die Kraft des Erduldens dessen, was wir nicht ändern können. Und in diese Situation kommt jeder Mensch, weil jeder Mensch in Leidenssituationen kommt. Und da heißt es, durchzuhalten. Was einem da aber hochhält, ist der Glaube an den Sinn eines Lebens. Das hat ihm schließlich auch da im KZ, in das er reingekommen ist, am Überleben gehalten. Die Vorstellung, ich muss meine Lehre vom Sinn im Leben, von der Bedeutung des Sinns in der Psychiatrie, hatte das Manuskript vor dem Dritten Reich oder vor dem Krieg schon geschrieben. Es ging dann verloren und er hat es dann wieder so im KZ versucht zusammenzukriegen, damit er es nachher veröffentlicht. Und dieser Wille, das darf doch nicht verloren gehen, was ich da erfunden oder erdacht habe, sagte er später, das hätte ihm das Leben gerettet, am Leben erhalten, und hat es dann nachher veröffentlicht.
Und das ist eben dieses Leisten, was so wichtig ist, richtig, was einen, einerseits das Dulden, aber eben das Leisten. Also das heißt eigentlich weitermachen in schwierigen Situationen, das, was einem am Herzen liegt, dazu Neues zu schaffen und sich aus der Krise rauszuarbeiten, so verstehe ich es.
Ja, da trifft er sich sehr mit Goethe, weil Goethe hat auch eigentlich Glück definiert als Wirken. In der Welt etwas tun, etwas bewirken, etwas verändern, eine Spur hinterlassen. Das muss nichts Großes sein, aber irgendetwas beitragen. Und er hat gesagt, nur darin vollendet sich der Mensch, nur darin findet er sich selbst, nur darin findet er sein Glück. Und das war auch ganz wichtig für Viktor Frankl. Ich sagte, die drei Werte hatte ich genannt, Erlebniswerte, schöpferische Werte und Haltungswerte. Also die müssen verwirklicht werden. Das war also die, an denen musst du arbeiten, ständig. Du musst wissen, warum du morgens aufstehst und warum du das tust, was du tust. Und es sollte eine Verwirklichung dieses Werkes in der Welt sein. Es sollte irgendeine Art von in die Welt hineinwirken sein.
Kommen wir zum dritten und abschließenden Zitat, bitte.
Ja, ein Aspekt, den ich sehr schön finde, ich hoffe, wir gehen noch darauf an, der hat etwas zu tun mit der engen Verbindung von Viktor Frankl, Mediziner, Neurologe und Psychiater, mit der Philosophie. Er liebte die Philosophie, hatte auch früh schon einen Zugang dazu gefunden, schon als Abiturient, war, glaube ich, sein Aufsatz, die Psychologie des philosophischen Denkens. Also ganz interessant, und dazu geht das Zitat, denn es hat etwas mit der antiken praktischen Philosophie sehr viel zu tun. Man findet viele Parallelen bei Viktor Frankl. Er sagte einmal, indem sich die Person, die einer ist, mit dem Charakter, den einer hat, auseinandersetzt, indem sie zu ihm Stellung nimmt, gestaltet sie ihn immer wieder um und wird zur Persönlichkeit. Also es gibt einen inneren Dialog, er nennt das hier zwischen Person und zwischen Charakter, der dazu führt, dass ich mich entwickeln kann, dass ich wachsen kann. Und dieser Dialog, der innere Dialog, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Seelengarten, mit dem Inneren, das ist natürlich ein zutiefst philosophisches Thema. Der Bildungsgedanke bei Konfuzius oder die Stoa, ich muss ein tugendhafter Mensch werden, ich muss mich von den Negativen in mir verabschieden, ich muss versuchen, daran arbeiten, wegzuarbeiten, negative Affekte und Dinge, die andere und mich selbst leiden machen. Und das liegt in meiner Hand. Das kann ich bewirken. Neuroplastizität des Gehirns. Nichts an Prägungen oder an Vorstellungen oder auch an schlechten Keimen in mir muss da immer drin bleiben oder ist unveränderbar. Nein, ich kann alles in mir verändern, und dadurch verändert sich auch mein Lebensgefühl, meine Haltung zur Welt, zu anderen, und so gestalte ich mein Leben, und wenn es mir gelingt und wenn ich die richtigen Werte gefunden oder erkannt habe, dann gelingt Leben oder dann mache ich mir mein Glück selbst. Wie Seneca sagte, facte ipse felice, mach dich selbst glücklich. Es fällt nicht von außen an. Es liegt in deiner Hand. Und das ist die Arbeit an dem Charakter und an der Persönlichkeit. Und das hat Viktor Frankl auch sehr gut erkannt, dass sehr vieles an den eigenen Vorstellungen, am eigenen Mindset liegt. Das sagte er dann auch da im KZ. Alles hat man einem genommen. Man hatte gar nichts mehr. Aber man hatte immer noch, sagt er, die Freiheit, eine Haltung zu dem oder eine Einstellung zu dem, was da geschieht. Und diese Freiheit, diese Einstellung zu ändern oder sie einzunehmen oder sie eine zu verwerfen, eine neue, die kann einem nie niemand nehmen. Das ist die Kraft der Vorstellungen bei den Stoikern, in dem Gebrauch der eigenen Vorstellungen, der eigenen Gedanken liegt, wie Musonius Rufus der Stoiker sagte, liegt das Wohlbefinden, liegt die Freiheit, liegt der gute Fluss des Lebens, das Wohlergehen. Also es liegt an uns, wie wir denken, wie wir die Dinge, die außen geschehen, verarbeiten, was wir daraus machen. Und das ist, wie Epiktet der Stoiker sagte, das ist der Zauberstab des Hermes. Rühre damit an und es kann zu Gold werden. Oder wie Konfuzius sagte, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln.
Oder, um da nochmal ein viertes Zitat von Viktor Frankl zu bringen, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.
Richtig, genau.
Und in diesen Raum zu gestalten, das ist unsere Freiheit.
Das ist tiefste stoische Psychologie. Tatsächlich haben die Stoiker genau gesagt, also da zwischen der Wahrnehmung und den Werten, die damit automatisch aufpoppen, dann gibt es so eine Urteilsinstanz. Dann kann ich da drauf schauen und kann diesen ersten spontanen Wertungen entweder meine Zustimmung erteilen oder sie ablehnen. Also ein schönes Auto fährt an mir vorüber, der Wunsch ist sofort da, ich möchte es haben. Da kommt die Vernunft, ja, meinst du, du wirst davon glücklich und auch, guck mal, wie teuer das ist, wie viel du dafür arbeiten musst, für was denn? Für so ein Stück Blech, wo du hin und her fahren kannst, meinst du, da wirst du glücklich durch? Also weg mit dieser, ich muss es haben wollen. Und dann kommt die Entscheidung und der Will, nö, ich brauch's nicht und ich muss mich dafür auch nicht Überstunden machen, um mir dieses schöne Auto zu holen. Genau, dieser Zwischenraum ist von der stoischen Philosophie oder Psychologie sehr tief beleuchtet worden. Sie nannten das, ich gebe mir selbst und diesem ersten Gefühl entweder die Zustimmung oder ich verweigere die Zustimmung. Mein Beispiel war eine Verweigerung der Zustimmung. So ein spontanes Gefühl ist erstmal natürlich, ja, haben wollen. Aber dann habe ich den Verstand und der sagt, ja, was habe ich denn da, was folgt denn daraus, wenn ich das habe, was ist das da, komme ich da meinem Ziel wirklich näher, ein glückliches Leben zu führen, was muss ich dafür bezahlen und ist es überhaupt das Glück? Und dann sagt die Vernunft vielleicht, wenn sie philosophisch geschult ist, nee, da findest du nie dein Glück da draußen, sondern in deiner Seele.
Ich würde jetzt gerne mal einsteigen in die biografischen Details zu Viktor Frankl. Mir ist aufgefallen, alles, was ich über ihn recherchieren konnte, da klang eine wahnsinnige Größe durch. Also wie er reagiert hat auf das Schlimme, was ihm passiert ist. Und mir ist mehrfach so Mahatma Gandhi, über den sagt man ja, der war eine große Seele. Ich glaube, das ist jetzt nicht das offizielle Label zu Viktor Frankl, aber ich würde es, auch wenn ich das so lese, was er geschaffen hat, wie er reagiert hat, wie er sich rausgekämpft hat aus diesem unbeschreiblichen Leid, was ihm zugefügt wurde, kam ja auch der Begriff große Seele in den Sinn.
Ja, das ist von manchen dann auch so gesehen worden und ich bin auch ein großer Bewunderer von ihm. Also ich glaube, ein österreichischer Präsident hat mal vorhin gesagt, das sei überhaupt der bedeutendste Österreicher in diesem Jahrhundert. Also das ist schon aufgefallen. Er hat auch durch seine Reden und seine Vorlesungen, die bis ins hohe Alter, er war Professor für Neurologie und Psychiatrie in Wien, aber selbst danach, er war schon lange emeritiert, hoch in den 80ern hat er immer noch Vorlesungen gehalten und hat da das Publikum in Bann gezogen. Man kann sich ein Bild davon machen, es gibt auf YouTube eine Menge seiner Schnipsel oder Videos, kürzere und längere, wo er Reden hält oder wo er kurze Ausschnitte, ist beeindruckend. Ja, also was mich am allermeisten beeindruckt hat, also er war schon auch früh reif, er hat schon als Gymnasiast Briefkontakt zu Sigmund Freud aufgenommen, später nach sofort mit Alfred Adler und Individualpsychologie, mit diesen zwei großen Wiener Schulen der Psychotherapie. Er selbst, sagt man, was er begründet hat, sei die dritte Wiener Schule der Psychotherapie.
Logotherapie dann?
Die Logotherapie und Existenzanalyse, ja. Also was mich am meisten beeindruckt hat, da hat er doch seine ganze Familie im KZ verloren. Vater, Mutter umgebracht, Frau umgebracht, Bruder umgebracht.
Tochter zwangsabgetrieben, noch vorher, ne?
Ja, auch das, genau. Sein erstes Kind musste oder er...
Erstes Kind ist die Frage, welches
Geschlecht ist. Ja, und er hat so eben noch erlebt, ein paar Tage länger in einem KZ, der stand glaube ich auf der Liste, hätte er nicht überlebt, hat dann überlebt und dann schon ein Jahr später, erstens schreibt er das Buch trotzdem Ja zum Leben sagen, das wurde dann Weltbestseller, 9 Millionen Mal verkauft, Also ein Erlebnisbericht eines Arztes im KZ war das dann da. Aber trotzdem, da geht, trotzdem ist das Leben nach all dem Schrecken oder trotz all dem Schrecken lebenswert. Und dann sprach er auch sehr früh schon, in den 40er Jahren schon nach dem Krieg, von Versöhnung. Und er hat das auch abgelegt, die These von der Gemeinschuld, also dass das ganze Volk jetzt die Schuld trägt. Aber er sprach von Versöhnung, das finde ich. Also Versöhnung ist so eine Kategorie, das ist die eine der höchsten Kategorien im menschlichen Verhalten, dass du fähig bist, selbst deinem Feind, deinem Gegner, selbst der einem Menschen, der dir großen Schaden zugefügt hat, zu sagen, er ist auch nur ein Mensch, er war verblendet, ich weiß nicht, wie er so geworden ist, ich bin kein Gott, der über ihn richtet, er hat vielleicht ein schweres Schicksal, ich verzeihe ihm. Also diese, und dieses Verzeihen und diese Fähigkeit zur Versöhnung mit einem Menschen, der ihm Schaden zugefügt hat, das ist eine große Kategorie, eine große Seelenkraft. Wenn du dazu fähig bist, liebet eure Feinde, wenn man dazu fähig ist. Freud hat dazu noch gesagt, das ist völlig absurd, das geht gar nicht, psychologisch nicht. Aber ich denke, wenn man dazu fähig ist, und es gibt immer wieder Beispiele dazu, weil es immer genügend Schrecken auf der Welt gibt, aber es gibt immer welche, die trotzdem, die sie unter dem Schrecken gelitten haben, sich versöhnen wollen und können und auch verzeihen können. Das ist eine ganz große Charaktereigenschaft und die hat er auch gehabt.
Kannst du bitte noch mal einordnen, von wann bis wann er genau gelebt hat? Und ergänzende Frage, ich fand die Begriffe Selbsttranszendenz und Selbstdistanzierung besonders interessant. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erläutern, bitte.
Ja, also gelebt hat er von 1905 bis 1997, glaube ich. Also er wurde 92 Jahre alt, er wurde sehr alt. Ja, war Neurologe, Psychiater, war viel in den USA, viele Vorträge gehalten, sehr berühmt, war dann Arzt in Wien, hat Vorlesungen, hat sich überall auch eingesetzt für seine, für seinen Standpunkt, bedeutende Persönlichkeit. Er hat große Nachwirkungen gehabt. Es gibt jetzt noch viele Wissenschaftler, die die Logotherapie und Existenzanalyse weitertragen, weiter praktizieren und weiter daran glauben. Das Tolle, was interessant ist, er war ein leidenschaftlicher Bergsteiger und da hat er auch Großes geleistet, er soll auch Großes geleistet haben. Die Frage der ja, Selbsttranszendenz, ein schöner Begriff, er sagt, über sich selbst, über sein Ego hinausgehen und für andere da sein, Werke schaffen, an die anderen denken, von sich absehen und etwas tun. Selbsttranszendenz heißt ja hinübersteigen. Hinübersteigen über den eigenen kleinen Horizont oder den kleinen Garten, den man da, jetzt nicht Seelengarten, also seine egoistischen oder seine selbstbezogenen Interessen verfolgen. Alles wunderbar, aber das große, sinnerfüllende, glücklich machende Erlebnis ist erst dann, wenn du für andere da bist, wenn du etwas schaffst, wenn du in die Gemeinschaft gehst und für die Gemeinschaft da bist. Das ist auch ein uralter stoischer Gedanke. Bei Seneca beispielsweise finden wir den Satz, nur wer andere glücklich macht, wird selbst glücklich. Also in dem für andere Dasein findet man seine Erfüllung und sein Glück. Man heißt jetzt nicht, dass man sich selbst aufgibt, sondern gerade darin sich findet. Das ist auch ein Gedanke, den wir auch in der chinesischen Philosophie bei Lao Tse finden. Auch bei Konfuzius ist dieses gemeinschaftsbezogene Wachsen in der Gemeinschaft für andere Dasein sehr wichtig. Also das ist dieser Begriff, er nennt das Selbsttranszendenz und das ist eigentlich sehr schön. Man muss nicht immer an sich denken, man muss auch mal für die anderen da sein, an die anderen denken. In all dem, was man tut, sollte man sich bewusst sein, ich tue es auch für die anderen. Die anderen haben einen Nutzen davon durch meinen. Das ist schön, das ist natürlich auch sinnerfüllend. Und selbst
Distanzierung
ist auch was Wunderbares. Er meinte, ja, man muss ab und zu mal auf sich drauf gucken und über sich lachen können. Das heißt, ich sage ja gerne, Philosophie ist Distanz schaffen und die wichtigste Distanz ist zu sich selbst. Auf sich selbst drauf gucken und läuft das denn alles gut? Machst du da wirklich alles richtig? Sich kritisch hinterfragen und sich kritisch beleuchten in all seinen Facetten. Lebe ich mich aus? Entwickle ich meine Begabungen oder behindere ich mich? Oder wie ist eigentlich meine Tätigkeit im Seelengarten? Pflege ich die richtigen Pflanzen und jäte ich wirklich Unkraut oder mache ich es umgekehrt oder läuft da was schief? Also diese auf sich draufschauen, all meinen Büchern sind die ersten Kapitel immer, gehen über Sammlung. Das heißt, den Schritt anhalten, Stopp sagen, sich besinnen. Was läuft eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich? Was kann ich da was ändern? Kann ich da was verbessern? Kann ich da mich vom Leiden befreien? Oder kann ich irgendetwas noch weiterentwickeln in mir, weil es wachsen will? Ohne diese Pause, ohne diese Selbstbesinnung, er nennt das Selbstdistanzierung, gibt es keine Persönlichkeitsentwicklung, komme ich überhaupt nicht weiter. Deshalb ist das so wichtig, immer diese Pausen zu machen, immer diese Zeiten für sich, wo man ganz allein ist und über sein Leben nachdenkt, Philosophie betreibt, könnte man sagen, ist das so wichtig. Und das drückte er in diesem Begriff Selbstdistanzierung aus.
Also auch eine Art Perspektivwechsel, die richtig, man ganz bewusst richtig eingeht. Mhm. Mich würde interessieren, er ist ja nun mal einer der ganz großen Psychologen oder Vorreiter, Pioniere der Psychologie. Und trotzdem, auch nicht umsonst, wird er jetzt heute hier auch in einem Philosophie-Podcast besprochen, hat er eben auch Großes für die Philosophie geleistet. Oder viele Philosophen berufen sich auf ihn und auf seine Erkenntnisse, auf seine Forderungen. Wo siehst du denn da, wo war er da so ein Brückenbauer zwischen Philosophie und Psychologie?
Ja, also er sagte, er zitierte gerne Kant, der sagte, die Philosophie sollte man wie eine Medizin anwenden, also sollte man als eine Medizin anwenden. Ja, er betonte das Geistige. Er sah, also da ist die Psyche, das ist das Verhalten des Menschen, also Seele und da ist der Körper. Aber es gibt die Dimension des Geistigen, unsere Vorstellung, die Art, wie wir denken. Das ist sehr wichtig. Etwas Sinn finden, den musst du erst schaffen, den musst du dir setzen, in den du erkennst, ich glaube, es ist sinnvoll, dass ich das und das jetzt tue, denn es hat die und die Folgen. Diese Dimension des Geistigen, die Art der Vorstellung, die man sich macht und die Gewalt, die Kraft, er spricht, glaube ich, auch von der Gewalt des Geistes, ne? Die hat auf psychische Reaktionen, Wohlsein oder Unwohlsein. Das stand im Zentrum auch seiner Logotherapie und da ist der Bezug natürlich zur Philosophie gegeben, denn der Geist steht also für die Dimension des Philosophierens. Deshalb sagte er es, man kann in den schlimmsten Situationen, die Umstände können noch so sein, viel bewirken durch die Art der Einstellung, durch die Haltung, die ich dazu einnehme. Er bezog sich da auf seine Jahre im KZ. Dann, er hat durch die Kraft seines Geistes, durch die Art, wie er daran gegangen, wie er darüber nachgedacht hat, wie er es eingeordnet hat, die Kraft gefunden, es zu überwinden. Und er sah darin im Geistigen eine große Kraft, die einen in vielen schwierigen Situationen helfen kann, weiterbringen kann, heilen kann von Leiden und dort, wo Leere sind, vielleicht Sinnverlust ist, Sinn schaffen. Und da ist die Verbindung zur Philosophie gegeben. Er war kein Philosoph in dem klassischen Sinne, er hat da keine philosophische Theorie entwickelt, aber diesen Bezug immer wieder zum Geistigen, zu dieser Dimension der Philosophie, die ist in seiner Psychiatrie des Sinns, in seiner Psychotherapie, der Sinnfindung sehr stark vertreten und folgt ja schon aus dem Sinn des Lebens. Das ist keine Frage, die an sich ein Psychotherapeut beantworten kann, sondern das ist eine Urfrage der Philosophie.
Auf diesen Sinn würde ich gerne mal noch ein bisschen näher eingehen. Also wie findet oder was sagt Frankl, wie ich diesen Sinn finde? Ist das was Objektives? Es gibt den einen Sinn für den Jan Liebholt oder den Albert Kitzler oder gibt es einen übergeordneten Sinn, der für alle irgendwie funktioniert?
Nein, ich glaube, das glaube ich, hat er nicht gesagt, sondern er hatte ja, ich nannte verschiedene Werte, die er da genannt hat, also drei Wertdimensionen, die schöpferischen Werte, die Erlebniswerte und die Haltungswerte. Er sagte, also diesen Wert, den muss ich erkennen und für mich akzeptieren oder mich entscheiden für diesen Wert. Es ist mir wichtig, für andere da zu sein, etwas zu tun, hier an dem Gelingen des Lebens, das so viele schöne Seiten hat, das so viel Glück auch schafft, bei allem Leiden, das auch schafft, dafür mich einzusetzen, dafür zu kämpfen, sein ganzes Leben hat er so verstanden, diesen Wert sich dafür zu entscheiden und zu sagen, mein Leben richte ich an diesem Wert aus oder am schöpferischen Wert, an künstlerischen Werten oder an Erlebniswerten. Das hat er ja natürlich als Bergsteiger, hat er dieses Gefühl, oben auf dem Gipfel zu sein oder eine herrliche Landschaft zu sehen. Und dafür ist das Leben schon sinnvoll, das zu genießen.
Also auch darin kann ein Teilaspekt des Sinns dann offensichtlich bestehen. sagen wir mal, das Hobby, den Sinn, die ich über das Sammeln von alten Traktoren beispielsweise empfinden kann oder halt als Alpinist, wenn ich eben eine neue Route entdecke oder nachsteige, das war für ihn auch eine wichtige Sinndimension.
Ja, das ist ihm, glaube ich, auch gelungen. Er hat, glaube ich, drei Steige werden nach ihm benannt oder weil er da neue Wege erkundet. Ja, genau. Also sehr menschlich verankert. Das strahlte er auch immer aus. Das heißt, auch das Leben und die Schönseiten des Lebens zu genießen, ist ein Wert, Erlebniswert. Und der kann auch Leben sinnvoll machen. Ne? Ich finde, es ist ein Mix aus schöpferischen Werten, dass du etwas schaffst, aus Erlebniswerten, dass du sinnliche Genüsse, auch ein sinnlicher Mensch, an dem Leben teilnimmst und dich daran erfreust, und der sogenannten Einstellungswerte, dass du Haltungen hast, für die du einstehst, Pazifismus oder Mitmenschlichkeit oder besseres Zusammenleben, für die du dich einsetzt, für die du kämpfst, an deren Verwirklichung in der Welt, im Leben du einen ganz kleinen Beitrag dazu beitragen möchtest und darin auch deine Bestimmung siehst und erkennst. Also verschiedene Werte, du musst dich allerdings entscheiden. Da gibt es auch durchaus Parallelen, nach meiner Ansicht, zum Existenzialismus, dass die Werte, die fallen nicht vom Himmel, die muss man nicht erkenne, sondern irgendwo ist das auch eine Entscheidung, die ich fälle. Ich halte das für wichtig, ich entscheide mich dafür, ich setze diesen Wert für mein Leben als Orientierung, ich möchte daran arbeiten und alles, was ich tue, möchte ich im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Wertes verstehen und begreifen. Was nicht darunter fällt, möchte ich sein lassen, was dem näher, was dazu beiträgt, diesen Wert zu verwirklichen, dafür möchte ich mich einsetzen. Und das hat eine Entscheidungskomponente. Vielleicht kann man die nicht erkennen. Und gerade für einen Menschen, für den es keine Religion gibt oder keine festgesetzten, von einem Gott vorgeschriebenen Werte, der muss denken, ja, der muss selbst letztlich entscheiden, wie möchte ich leben, wofür möchte ich mich einsetzen, was sind die Orientierungsmarke in meinem Leben. Und vielleicht ist das so, dass man sich letztlich auch dafür entscheidet, dass man letzte Erkennung oder absolute Gewissheit, dass dieser Wert der höchste ist, wird man vielleicht nicht finden. Es ist ein Entscheidungsprozess.
Kannst du bitte mal noch seine beiden Schwerpunktdisziplinen, also Logotherapie und Existenzialpsychologie, nochmal genauer erläutern?
Existenzanalyse.
Nochmal ein bisschen genauer erläutern, wo kommt die genau her, was ist der Ansatz davon?
Ja, in Logotherapie ist das, worüber wir uns unterhalten haben, dass der Sinn, das Sinnfinden im psychischen Prozess der Gesundung wie des Krankwerdens eine hohe Bedeutung zukommt. Viele psychische Erkrankungen gehen auf Sinnverlust zurück. Man findet, man weiß nicht mehr warum, man sieht keinen Sinn mehr in dem, was man tut. Durch das, was man tut und wie man lebt, wird man nicht mehr ausgefüllt. Irgendwas fehlt da, ein Mangel. Logos ist das Wort oder die Rede, aber auch der Sinn. Und daher kommt das. Logotherapie. Existenzanalyse ist dieser interessante psychologisch-philosophische Teil. Ich sprach von der Bildung der Persönlichkeit. Und überhaupt, um die zu bilden, muss ich erstmal sehen, was finde ich denn davor? Was ist denn der Charakter? Er verstand ja das als ein Dialog zwischen Persönlichkeit, sagte er, und Charakter. Und in diesem Dialog ändere ich den Charakter, forme ich ihn, entwickle ihn weiter, und das fußt natürlich erstmal auf eine Analyse. Wer ist der Mensch? Woher kommt der oder woher komme ich? Was sind meine Prägungen? Was sind meine Bestimmungen? Wie wirken gesellschaftliche Vorstellungen auf das Individuum ein? Wie kann es sich dagegen zur Wehr setzen? Welche Freiheit hat es, sich von den Vorstellungen der Gesellschaft, der Allgemeinheit oder von Prägungen zu lösen, um seinen eigenen Charakter zu formen, wie er sich ausdrückt? Also tief philosophisch, praktische Philosophie, ich sprach schon davon, ein Bildungsideal bei Konfuzius oder hauptsächlich zu den Menschen formen, die Arbeit in dem eigenen Seelengang tief, sokratisch, platonisch, sich um die eigene Seele zu kümmern, die zu formen, hin zu einem glücklichen Leben, setzt die Analyse voraus, erkenne dich selbst, setzt voraus, dass ich mich in meinem psychischen Bestand erkenne, in meiner Historie, in meiner Geschichte, in meinen Prägungen und in der Gesellschaft, in der ich bin und wie Mitsein funktioniert, wie es gelingt und wie es misslingt. Was sind die Bedingungen, in die ich hineingeworfen bin? Was sind die Bedingungen, wie innerhalb der Gesellschaft zwischenmenschliche Interaktion Aktion sich vollzieht, damit ich das steuern kann, damit ich mein Leben so einrichten kann, dass es mein Leben wird, dass einiges kann ich verändern, einiges kann ich bewirken, vieles kann ich nicht bewirken, also muss ich mich da anpassen. Wie kann ich meine Werte wahren, in welchen Umständen oder in den Umständen, in die ich hineingeworfen bin? Ich denke, so ist die Existenzanalyse zu verstehen.
Und man muss ja dazu sagen, dass er eben nach dem vielen Leid, was er erfahren hat, trotzdem auch wieder weitergemacht hat, nicht nur gefordert hat, sondern eben hat wieder geheiratet, er hat wahnsinnig viel gearbeitet und hinterlassen, eine neue Familie gegründet. Also insofern, da hat er gezeigt, dass eben es den nächsten Schritt nach dieser Sinnfindung, dass der durchaus möglich ist oder dieses Weitermachen, dass das möglich ist.
Ja, das bei all dem, was er erlebt, das ist das, was man jedem Menschen eigentlich im Stammbuch schreiben sollte. Viele lassen sich herunterziehen zu all dem Schrecken, den es auch gibt, all das Leid, all die Not auf der Welt. Aber man darf nicht vergessen, dass dem auch sehr viel Schönes gegenübersteht und dass es sinnvoll ist, dass sehr viele Momente des Glücks in einzelnen Personen zu bestimmten Momenten gegenüberstehen. Vielleicht überwiegt sogar das Gute oder die positiven Gefühle bei weitem die negativen, die eben Schlagzeilen machen, während die Positiven gar keine Schlagzeilen machen. Deshalb verschiebt sich manchmal das Bild und wir denken, die Welt sei die Hölle oder die anderen Menschen seien die Hölle, wie Sartre sich ausgedrückt hat. Und schon in dem Buchtitel, in dem deutschen Buchtitel, trotzdem Ja zum Leben sagen, zeigt sich, nein, trotz allem gibt es auch noch etwas, für das es sich zu leben lohnt. Dieses trotz allem, das finde ich, sollte man sich immer wieder sagen, auch gerade in den Momenten der Niedergeschlagenheit oder wo man von einem Schicksalsschlag heimgesucht wird, sich dann zu sagen, ich halte trotzdem fest an dem Leben. Das finde ich einen tollen Aufruf. Die Stoiker hatten es anders vorgewendet etwas. Die sagten, du brauchst nicht zu leben, wenn dir das Leben nicht gefällt, da ist die Tür, du kannst jederzeit, keiner zwingt dich zu leben. Gut, das ist der gleiche Gedanke, aber nur umgekehrt. Also wenn du lebst, dann sagst du im Grunde trotzdem Ja und bekenn dich dazu, sag positiv Ja zum Leben. Es hat eben auch gute Seiten, du hast auch gute Gründe.
Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass eben Viktor Frankl ganz besonders in der Prävention gegen Suizid auch aktiv war als Psychiater.
Ja,
ne?
Richtig.
Und also insofern, glaube ich, hat er schon ganz bewusst auch dieses Ja zum Leben forciert eben.
Richtig. Also er war schon früh, hat er sich dafür interessiert, für Depressionen und Suizid. Er war, als er da Oberarzt am Wiener Hospital war, da betreute er 3000 suizidgefährdete Frauen. Also er war mit Depression und Suizidneigung war er sehr verbunden. Das ist ja ganz logisch, dass Depression zeichnet sich häufig, geht einher oder zeichnet sich durch Sinnverlust aus. Und das hat er da in diesen Studien oder in diesen Fallbeispielen, mit denen er täglich zu tun hat, sicherlich begriffen und hat gesagt, ja gut, da ist es nur beim Depressiven ist es nur eine extreme Form. Aber auch bei dem Nicht-Depressiven, aber unter dem Leben leidenden Menschen sind ähnliche Phänomene, ähnliche Vorstellungen zu finden, Sinnverlust oder dass man eben, ja, dass man so eine Leere spürt, also, ach, wozu das alles und man sich nicht motivieren kann, also Motivationszentrum funktioniert nicht mehr so gut und dass das angetriggert wird, dass man sich vor diesem Leiden schützen kann, indem man sich motiviert, indem man sich einen Wert setzt, indem man sein Leben begreift, transzendierend, dass ich im Außen Spuren hinterlasse, dass ich doch etwas Gutes tue, dass die Konsequenz ist aus dieser Beschäftigung, aus der starken Beschäftigung mit Depression, Suizid liegt nahe.
Insofern meine Abschlussfrage, zählst du denn dann Viktor Emil Frankl zu einem deiner, auch wenn er aus einer Nachbardisziplin stammt, zur Philosophie, zu einem der wichtigsten Vordenker, die du immer wieder zu Rate ziehst?
Ich würde das Wort Vordenker ja nicht so nutzen. Die Vordenker waren für mich die Antiken, die das alles schon gedacht haben. Aber ich mag ihn sehr und dass er in seiner Art, aus der Sicht eines Psychiaters auch, viele philosophischen Probleme in der heutigen Zeit neu beleuchtet. Und zwar durchaus in einer Nähe zu Kategorien der antiken praktischen Philosophie, auch bewusst. Das finde ich toll. Um das Gleiche bemühe ich mich auch, wenn ich versuche, diese alten Lehren in unserer heutigen Sprache, in unserer heutigen Problemwelt zu aktualisieren. Das hat er auch getan. Und eben anders als der Philosoph, der da so nur der Bücher über das gute Leben schreibt, hat er gesagt, wie man Krankheiten oder wie man psychisches Leid vermeide, insbesondere Krankheiten heilen kann. Und er meinte da mit dieser geistigen Dimension, auch mit einem philosophischen Ansatz, der hat eine starke Bedeutung in diesem Heilungsprozess, finde ich ihn außerordentlich. Also da ragt er für mich auch in dem jungen Adler Freud, da ist für mich der Frankl eine besondere Gestalt und ich fühle mich ihm näher vielleicht noch, als auch Freud hat eine tiefe Beziehung zur Philosophie gehabt, aber ich denke, bei Frankl ist sie noch ausgeprägter.
Ja, und ich finde eben, er ragt auch als Mensch heraus, so als menschliches richtig. Vorbild, ja, wie man richtig. Eben gut lebt oder wie man sinnerfüllt lebt. Da ist er sicherlich, soweit ich es jetzt aus der Entfernung beurteilen kann, ein Vorbild. Mhm. Albert, vielen Dank für alles, was du heute zu Viktor Frankl erzählt und recherchiert hast. Ich fand es super spannend, ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan.
Tschüss. Macht's gut. Beim nächsten Mal sehen und hören wir uns wieder bei der Pudel und der Kern. Arrivederci.
Ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com